Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Generalstreik in Ecuador. Nach IWF-Kreditschock tobt der Volksaufstand und Regierung flüchtet von Quito nach Guayaquil. Von Frederico Füllgraf, verantwortlich, Redaktion. Landesweite Straßensperren im Fernverkehr, Anmarsch von 20.000 Indigenen auf die Hauptstadt Quito, Einnahme und Besetzung des Parlamentes, Straßenschlachten mit brutalen Polizeieinsätzen, 2 Toten und mindestens 400 Festnahmen. Die Regierung ergreift die Flucht von Quito nach Guayaquil und verhängt von dort aus eine Medienzensur und eine Ausgangssperre. Gewerkschaften, der Zentralverband der indigenen Bevölkerung Ecuadors, kurz CONAIE, und soziale Bewegungen rufen für Mittwoch, den 9. Oktober, den Generalstreik aus. Was passiert in Ecuador? Der Aufstand ist eine spontane und flächendeckende Reaktion auf den von der Regierung Lenin Moreno am vergangenen 3. Oktober ausgerufenen Ausnahmezustand, den sogenannten Paquetazo. Nach Argentinien die nächste IWF-Ruine? Das unverdauliche Bündel wirtschaftlicher und sozialpolitischer sogenannter Anpassungsmaßnahmen wurde Ecuador im vergangenen Februar vom Internationalen Währungsfonds IWF als Voraussetzung für die Bewilligung eines 10 Milliarden schweren US-Dollar-Notkredits auferlegt. An dessen Auszahlung sind die Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Investitionsbank, der Lateinamerikanische Reservefonds und die französische Entwicklungsagentur mit 6 Milliarden Dollar beteiligt. Der Kredit wird mit maximal 5% verzinst und besitzt eine großzügige Rückzahlungsfrist von 30 Jahren. Mit der Auszahlung der ersten 4,2 Milliarden Dollar hohen IWF-Tranche sah sich Moreno zum Handeln verpflichtet. Er kurbelte ohne jedwede Vorankündigung bei Nacht und Nebel die sogenannte Anpassungsmaschine an. Als erste Maßnahme schaffte der Nachfolger von Rafael Correa eine jahrzehntealte Treibstoffpreissubvention im erdölreichen Andenland ab. Dies führte über Nacht zu einer brutalen Erhöhung des Preises für Diesel um 120% und für Normalbenzin um 30%, was hanebüchende finanzielle Belastungen der werktätigen Bevölkerung und auch der einheimischen Unternehmen zur Folge hatte. Denn in Ermangelung einer Eisenbahn muss die Produktion per Lkw auf Fernstraßen befördert werden. Zitat: Moreno glaubte, er könne weiterhin noch mehr Opfer von der arbeitenden Bevölkerung fordern und gleichzeitig der herrschenden Klasse Ressourcen zur Verfügung stellen, wie die jüngste Wirtschaftsreform deutlich machte. Zitat Ende. So kommentierte es Nicolás Oliva Pérez vom Lateinamerikanischen Strategischen Zentrum für Geopolitik, kurz CELAC, in der argentinischen Tageszeitung Paginal 2. In der Tat. Innerhalb von 30 Monaten schaffte Moreno Steuern ab, weitete Schilde gegen Steuerbelastungen zur kalkulierten Devisenflucht aus, baute Zölle ab, die das Land vor einer zunehmenden Dollarisierung schützten, und schränkte Arbeitsrechte zur sogenannten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ein. Im Klartext: Mit der Amputation von Rechten zum Schutz der Beschäftigungsverhältnisse wurde nach Argentinien und Brasilien auch in Ecuador die Prekarisierung der Arbeit eingeführt. Die beherrschenden konservativen Medien Ecuadors verglichen die Revolte der Bevölkerung gegen die Abschaffung der Treibstoffpreissubventionen mit der schiefen Sprachschöpfung von einer Aufhebung der Privilegien. In Wahrheit hatte im Erdölförderland Ecuador die Subvention jahrzehntelang als eine Art Royalty zur Produktion und Entwicklungsförderung in alle sozialen Klassen und Schichten hineingewirkt. Morenos drakonische Maßnahme vom 3. Oktober war nur der Tropfen, der das Fass der Empörung zum Überlaufen brachte. Nach einem 10-jährigen Interregnum sozialdemokratischer Umverteilungspolitik unter Präsident Rafael Correa von 2007 bis 2017 packte die Ecuadorianer die Wut, als sie erkannten, dass Morenos Administration weder verantwortungsbewusst handelt noch Gerechtigkeit walten lässt, wie er ihnen bei Regierungsantritt versprochen hatte. Nun müssen Millionen Unterprivilegierter wieder bei Null anfangen. Dies alles mit dem bitteren Beigeschmack, dass Moreno nicht nur seinen Wahlförderer Correa, sondern das nach mehr sozialer Gerechtigkeit und nationaler Souveränität trachtende politische Programm der Revolución Ciudadana, der sogenannten Bürgerrevolution, auf der ganzen Linie verraten hat. Ein Verrat, der Moreno vor dem Frontalzusammenstoß mit seinen Wählern in 30 Regierungsmonaten bereits 70% seines politischen Kapitals gekostet hat. Ein politisches Kapital, das Moreno zum großen Teil bereits ein Jahr nach Amtsantritt mit einer demütigenden, für die Mehrheit der Ecuadorianer unverständlichen, inakzeptablen Unterwerfung unter das Diktat der Donald-Trump-Außenpolitik verspielte. Vom Schatten der USA zum Vasallen im Südpazifik. Wie bereits im November 2017 auf den Nachdenkseiten berichtet, erhielt der Schatten der USA in Ecuador kurz nach Morenos Amtsantritt deutliche Konturen. Moreno war gerade mal 12 Tage im Amt, da rief er am 5. Juni 2017 eine sogenannte Antikorruptionsfront mit der Begründung aus, dem Staat, Zitat, mangelt es an Aufsicht, Zitat Ende. Im Handumdrehen verhaftete die ecuadorianische Polizei mehrere ehemalige hohe Beamte der Vorgängerregierung Rafael Correa, die, wie auch im Fall Peru, der Bestechung durch die brasilianische Baufirma Odebrecht beschuldigt wurden. Ecuador war ein altbewährter Kunde des Konzerns, der von 8 aufeinanderfolgenden Regierungen Aufträge im Wert von 5 Milliarden Dollar erhalten hatte, darunter die Präsidenten León Febres Cordero, Sisto und Durán Balén, über Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa bis hin zu Alfredo Palacio und Rafael Correa. Correa hatte das brasilianische Unternehmen 2008 während des Baus des Wasserkraftwerkes San Francisco wegen technischer Mängel und infolgedessen wegen Vertragsbruches zunächst des Landes verwiesen, später jedoch wieder zugelassen. Die ursprünglichen Anklagen von Ecuadors Staatsanwälten und Richtern stammten, wie zuvor in Brasilien, größtenteils vom US Department of Justice, dem DOJ. Nach Angaben des DOJ soll Odebrecht zwischen 2007 und 2016, also während der Amtsperiode Correas, eine Schmiergeldzahlung in Höhe von 33,5 Millionen Dollar an Regierungsbeamte und Funktionäre des Ölkonzerns Petroecuador zugegeben haben. Als Folge schaltete sich Generalstaatsanwalt Gallo Chiriboga mit dem ecuadorianischen Botschafter in Washington kurz, während Präsidialamtssekretär Alexis Mera erklärte, es sei, Zitat, nicht auszuschließen, dass es Zahlungen oder Korruption gegeben habe, worüber die Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung beauftragt worden sei. Zitat Ende. Star-Angeklagter war Correas ehemaliger Vizepräsident Jorge Glas, der 2017 bar jedweder Beweisvorlage verhaftet und abgeurteilt wurde. Getreu dem brasilianischen Drehbuch der Kronzeugengeschäfte von Ex-Richter Sergio Moro. Mit der Causa Odebrecht war nun auch Ecuador vom angesagten Regime-Change eingeholt worden, nennen wir es die pseudo-juristische Kriegsführung des sogenannten Lawfare. Damit startete Moreno innenpolitisch seine konservative Restauration. Es folgten zahlreiche beschämende außenpolitische Konzessionen an das Donald-Trump-Regime. Den Auftakt dazu besorgte Trumps Vize Mike Pence während eines offiziellen Besuchs in Ecuador am 27. Juni 2018. Beim damaligen Treffen mit Lenin Moreno forderte Pence die sogenannte Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit im Außenhandel, insbesondere jedoch im militärischen Bereich. Der US-Vize begründete seine Forderung mit dem Scheinargument, die Staatsgrenzen müssten effektiver zur, Zitat, Bekämpfung des Drogenhandels und der Guerillas, Zitat Ende, gesichert werden. Allen Anzeichen nach angetrieben von kalkulierter Gesinnungslumperei bemühte sich Moreno seit jenem Treffen im Carondelet-Regierungspalast zu Quito um die systematische Assimilierung der außenpolitischen Agenda der USA. Im Einzelnen beschloss der Präsident die diplomatische Distanzierung von den Regierungen Boliviens und Venezuelas, verschärfte die Kritik an der Union der südamerikanischen Nationen, kurz UNASUR, und befahl die Schließung ihres erst vor wenigen Jahren von Rafael Correa feierlich eingeweihten kontinentalen Hauptsitzes in Quito. Er legte noch eins drauf, indem er Sanktionen gegen die Regierung Venezuelas sowie gegen chinesische Investitionen einführte. Die Entscheidung für die Vasallenattitüde war jedoch bereits einen Monat zuvor gefallen. Im Mai 2018, als Minister Osvaldo Jarrín den Ausbau des Flughafens San Cristobal auf den Galapagos-Inseln für militärische Manöver von US-amerikanischen P-3 Orion und Airbags-Überwachungsflugzeugen bekannt gab. Ein US-Vertreter hätte das sogenannte bilaterale Abkommen nicht besser begründen können. Die Konzession an die US-Streitkräfte sei wegen der günstigen strategischen Lage entschieden worden. Wie später Pence in Quito, schwafelte Karin von der sogenannten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Drogenhandels, verplapperte sich jedoch mit dem Jungteam der sogenannten Sicherheit im Seeverkehr, sprich mit einem Stützpunkt auf den Galapagos-Archipel wollen die USA den gesamten Südpazifik elektronisch überwachen und abtasten. Drogenhandel und Guerillas waren lächerliche diplomatische Chimären. Es geht um etwas ganz anderes. Die Trump-Administration und der Deep State sind besessen von der paranoiden Vorstellung einer chinesischen Dominanz im Südpazifik. Destabilisierung von Maduro und Korea befohlen. In der Zwischenzeit haben Lenin Moreno und die lateinamerikanischen Rechte auch die sogenannten Rädelsführer der Revolte in Ecuador ausgemacht. Juan Guaidó gratulierte der Regierung Moreno, Zitat, für die Aufrechterhaltung und Stärkung der Republik und der Institutionen Ecuadors, Zitat Ende, und unterstellte, Zitat, Machenschaften von durch Maduro finanzierten Gruppen, die die Stabilität des Landes untergraben wollen, Zitat Ende. Perus Präsident Martin Vizcarra erklärte seinen Schulterschluss mit Präsident Moreno und nannte die Demonstrationen ebenfalls einen Versuch der Destabilisierung, dito Chiles Staatschef Sebastian Piñera. Dann meldete sich Lenin Moreno zu Wort. Zitat, in den Bildern ist erkennbar, dass die gewalttätigsten Angreifer und Randalierer Personen sind, die von außen bezahlt und gesteuert werden. Zitat Ende. Erklärte der nach Guayaquil geflüchtete Präsident in einer landesweiten Fernsehansprache am Montag, den 7. Oktober. Die törichte Unterstellung erfolgte, nachdem sich Venezuelas Präsident Nicolas Maduro in einem Tweet vom 3. Oktober mit den Aufständischen solidarisiert hatte. Über das diplomatische Geschick von Maduros Erklärung streiten sich Geister und Diplomaten. Doch zwischen einem ungeschickten Tweet und der Subversion von langer Hand liegen Welten. Imaginäre Welten politisch in die Enge getriebener Staatschefs. Die Regierung Moreno zeigt keinerlei Dialog- und Konzessionsbereitschaft, sondern besteht stur auf ihrem drakonischen Paquetazo. Es scheint, dass dieser Regierung nach dem Generalstreik, der landesweit von den strategisch entscheidenden Transportarbeitergewerkschaften vorbereitet wurde, das Echo und die Luft ausgehen wird. Selbst Morenos bisherige Partner und ultrarechte Korea-Feinde Chaim Nebot und Guillermo Lasso haben den Staatschef im Stich gelassen. Innerhalb des Textes finden Sie zahlreiche weiterführende Verlinkungen.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.